Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer ihr uns hört. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Chevron 10. Heute Staffel 5, Episode 11 von Stargate SG-1, Verzweiflungstat. Und wie immer hier mit mir sind Uwe.
Hallo.
Christian.
Hi.
Und Stefanie.
Hallo.
Wie bereits erwähnt, die fünfte Staffel, die 11. Episode, Verzweiflungstat, im Original Desperate Measures, ausnahmsweise mal ein halbwegs brauchbar übersetzter Titel, das Drehbuch von Joseph Malozzi und Paul Molly, die Regie wurde geführt von William Garrity, der auch zusammen mit James Titchener und James Manner den Audiokommentar gemacht hat. Die Erstausstrahlung war in USA am 7.9.2001. Und in Deutschland am 26.06.2002 und spielen tut diese Folge 2001. Was genau da so spielt, erzählt uns Christian.
Jawohl. Die Episode beginnt mit der Entführung von Sam und Jack O'Neill hat sofort den Verdacht, dass Harry Mainborn dahinter steckt. Der dementiert jedoch jede Verantwortung. Wer es glaubt? Eine Spur führt jedoch auch zu Simmons, der als Ablenkung vorbringt, dass Harry einen Goa'uld-Symbionten von den Russen an das Unternehmen von Adrian Conrad vermittelt hat, für die stolze Entschädigung von 3 Millionen US-Dollar. Es stellt sich heraus, dass Adrian Conrad an einer nicht heilbaren und bald tödlich verlaufenden Krankheit leidet und hofft, mit dem Symbionten überleben zu können. Er ist auch derjenige, der hinter der Entführung von Carter steckt. Seine Ärzte wollen herausfinden, wie sie einen Goa'uld wieder entfernen können, ohne den Host zu töten. Dazu müssten sie jedoch ihr Gehirn sezieren und das tötet leider Menschen und sie können nun wirklich nicht behaupten, sie wüssten das nicht. Vorher verschlechtert sich der Zustand von Conrad so rapide, dass sein Assistentin den Ärzten den Befehl gibt, den Symbionten zu implementieren. Die Schlange überzeugt die Frau, die Hochsicherheitsfesseln zu lösen und versucht zu flüchten. SG-1 kann jedoch mit der Hilfe von Harry Mayborn und einem SWAT-Team das verlangsamte Krankenhaus infiltrieren und Sam befreien, bevor es zu spät ist. O'Neill stellt Conrad auf der Flucht, wird aber von Simmons niedergeschossen, obwohl er vermutet, dass es Mayborn war. Am Ende flüchten Simmons und der Goa'uld zum NID, wo die Verhandlungen über den Austausch von Informationen beginnen. Ende.
Aber Karl!
Du hast gesagt, Jack vermutet, dass Mayborn dahinter steckt. Ich fand, der hat nur vermutet, dass Mayborn weiß, wer dahinter steckt und wo sie möglicherweise ist. Nicht, dass Mayborn schuld ist.
Auch ich glaube,
das hat er erst danach vermutet, als Simmons dann so mit dem Finger auf Mayborn wieder zurückgezeigt
hat. Ja, ich dachte das eher so als Analogon bei Mayborn. Also er kann alles gewesen sein, von Drahtzieher bis Ausführender ist er durchaus für alles.
Ja, aber er war ja eigentlich im Untergrund im Ausland, weil er als Landesverräter gilt. Warum sollte er das riskieren?
Weil er Mayborn ist?
Warum sollte er es riskieren, in Goa'uld-Larve zu verscherbeln und nicht im Untergrund zu bleiben? Für Geld.
Weil 3 Millionen US-Dollar.
Ja, aber im Untergrund ist es schön warm und tropisch und es gibt Cocktails.
Ja.
Warum sollte er da wieder zurückkommen?
Aber keine mit 3
nach
Millionen
Colorado US-Dollar. Nach Colorado Springs.
Hat er ja offensichtlich getan.
Weil er ein Ego hat?
Ja. Großes.
Apropos Goa'uld-Larve, ich muss als Softwareentwickler noch eine kleine Makulatur in deiner Zusammenfassung betreiben. Du hast einen sehr schönen Versprecher darin, ich vermute, die Goa'uld-Larve wird implantiert, nicht implementiert.
Ist mir gar nicht aufgefallen.
Vielleicht war es auch Absicht.
Beides?
Ich hätte nichts gesagt.
Ich muss ja mal gucken, ob er auch zuhört.
Immer doch.
Mhm. Naja, wer es glaubt.
Okay, tschüss.
Ja, was halten wir denn allgemein so von dieser Folge?
Harry Mayborn.
Ja, also der Rest der Folge ist langweilig. Folge mit und aber so. Die Teile, in der Mayborn und Jack interagieren, die ist okay.
Ja, ich finde.
Ich weiß nicht, ich mag diese Folgen, die eigentlich die Politik auf der Erde auch nochmal so ein bisschen einbinden, eigentlich sehr, weil es dem Ganzen nochmal einen Grad mehr Realismus gibt, als einfach nur hier Goa'uld der Woche.
Es ist halt.
Aber es ist ja jetzt ein Goa'uld der Woche.
Ja, okay, auch, ja. Aber es ist halt nicht alles nur so hier so Aliens, nichts. Bla, und was auf der Erde passiert, ist wurscht egal.
Ja, wir haben sogar einen Jafar der
Lass
Woche.
Lass uns in der Folge einfach über alles andere reden, aber nicht über Stargate, weil Stargate hat man halt in der Folge auch nur für eine Sekunde so ganz, ganz mini im Hintergrund so den oberen Teil gesehen.
Ansonsten. Es könnte halt auch einfach eine Akte X-Folge sein. Oder wenn man sagt, naja, eigentlich ist das Ganze, der ganze Plot rund um, das hat was mit Goa'uls zu tun, schon nur noch Plot-Device, fast MacGuffin. Es ist halt eine Krimi-Folge und ich mag die eigentlich auch, weil es mal so ein bisschen rausreißt aus dem sonstigen Schema.
Weil du sagst,
ja, aber es ist von den Adrian Conrad-Folgen die langweiligste.
Okay.
Weil du sagst, es könnte eine Akte X-Folge sein. Lass mich für mehr Star Trek-Crossover noch vorschlagen, eine X-Faktor-Folge draus zu machen, damit wir Jonathan Frakes am Schluss noch irgendwie einbauen können.
In dieser Geschichte hat ein kranker Mann einen Gurt eingesetzt bekommen und eine Air Force-Soldatin wurde entführt. Ist das wirklich so passiert? Ist das wirklich so passiert oder haben wir ihn ein Bären aufgebunden?
Ja. Das kann man sich bei der Folge wirklich gut vorstellen. Aber ja. Apropos Akte X, in dem Krankenhaus Set wurden ja auch einige Akte X-Folgen gedreht.
Das ist ein echtes Krankenhaus, das auch immer noch betrieben wird.
Ja, ja. Aber da wurden ja auch Akte X-Folgen drin gedreht. Und ja, es ist wohl spukig in diesem
einiges
Krankenhaus.
Einiges mehr als Akte X. Unter anderem auch noch Supernatural, Smallville, Prison Break und ein großer Teil von Deadpool 2.
Haben die da öfter
haben
mal
sie da
Flügel
einfach so einen verlassenen?
Genau.
Genau, wollte gerade sagen, haben sie da einfach irgendwie so einen Flügel, der permanent leer steht? Und so den vermieten wir
für
gruselige Krankenhaus.
Ach, das ist wirklich einfach ein geschlossener Flügel eines ansonsten in Betrieb seiendes Krankenhauses. Ja, das ist natürlich auch interessant.
Deswegen haben sie auch immer Inventar da, ist ganz praktisch.
Das macht es halt als Set auch sehr realistisch. Ich meine, hier einer der großen Punkte, warum Scrubs damals so gut war halt, dass sie kein Set gebaut haben und deswegen halt nicht irgendwelche Behandlungszimmer absurd groß gewirkt haben vor der Kamera. Wenn du das an so einem echten Ort drehst, dann läufst du nicht in die Falle, dass dann irgendwie Proportionen nicht passen. Finde ich immer gut.
Wir verlinken euch noch den Wiki-Artikel zu dem Krankenhaus, erzählt ein bisschen über die Geschichte davon.
Nett.
Ich muss sagen, ich finde diese Folge auch noch aus einem ganz anderen Punkt heraus spannend. Und zwar für den historischen Kontext, weil die Folge fängt ja unter anderem damit an, dass dieser Obdachlose da gezeigt wird und mit Jack auch irgendwie so eine kurze Unterhaltung hat von wegen, oh, ich war damals auch in Vietnam, halt als Urlaub. Und Vietnam ist zu dem Zeitpunkt ungefähr 25 Jahre her, plus minus. Das heißt tatsächlich, die beste Parallele zu einer entsprechenden Geschichte wäre heutzutage jemand, der damals bei der ersten Invasion in Afghanistan dabei war. Und zufälligerweise ist das auch die letzte Folge SG-1, die vor 9/11 rausgekommen ist. Also wir sehen hier 7.9., das ist 4 Tage davor. Also klar, bis wir es als Einfluss auf die Schreiberei merken, wird es die nächste Staffel werden. Aber tatsächlich in der nächsten Staffel, finde ich, merkt man auch einige Einflüsse davon. Dieser ganze Komplex da außenrum finde ich ausgesprochen spannend. Was ich sehr schade finde, sie haben jetzt hier für Adrian Conrad dieses Burchard-Syndrom genommen, was einfach eine funktionale Krankheit ist. Ich hätte es eigentlich spannender gefunden und ich würde auch gern wissen, warum man das nicht gemacht hat. Wenn man schon irgendwie eine Krankheit braucht, die das Immunsystem zerschießt, hätte man gerade 2001 vielleicht auch einfach AIDS nehmen können. Das wäre tatsächlich nochmal spannender gewesen, als einfach eine Krankheit zu erfinden.
2001 gab es aber, glaube ich, schon ganz brauchbare Medikamente, sodass das nicht mehr ganz so dramatisch war wie noch in den 80ern, oder?
Okay, du meinst, es war einfach unplausibel, dass man dafür so dramatische Maßnahmen ergreifen würde.
In den 80ern, ja. In den 80ern war das ein Todesurteil. Ich glaube, Anfang der 2000er. Ja, also da gab es einfach, also ja, mal gut, man hätte natürlich sagen können, gut, er hatte irgendwie lange Zeit eine Krankheit, hat das irgendwie, seine Ärzte waren blöd und sie haben es erst zu spät erst gemerkt und da waren die Schäden schon, keine Ahnung, ne? Hätte man ein bisschen drumherum bauen müssen, aber ein diagnostiziertes AIDS ist, glaube ich, schon um die Zeit gut behandelbar gewesen. Weiß ich aber jetzt auch nur ungefähr. Also Heute ja, 80er nein, irgendwo dazwischen gab es halt Medikamente. Bin ich jetzt auch nicht so genau drin, wann das war. Aber ja, es hätte natürlich auch andere Möglichkeiten gegeben, echte Krankheiten zu nehmen, statt eine komplett ausgedachte. Es gäbe ja noch weitere Optionen. Ne?
Ja.
Ich meine, Zweifel, keine Ahnung, hätte halt, weil er Milliardär ist und krumme Dinger dreht, hätte er irgendein Forschungslabor und hätte das besucht und da gab es Strahlendosis oder so. Das wird in der Staffel sowieso noch ein Thema, vielleicht wollte man es deswegen nicht reinbringen, aber auch sowas hätte man ja irgendwie drehen können, so, er hat eine Strahlenvergiftung und deswegen muss man was machen. Also ist immer ein bisschen schade, wenn dann so ohne Not was rein Fiktives reingebaut wird. Naja, Stefanie, du hast gerade eben schon mehrfach tief eingeatmet.
Weiter, bitte.
Okay. Also mein erster Lacher, glaube ich, in der Folge war ja, als Sam hier in das Auto geworfen wurde, die dann wegfahren und der Obdachlose einfach nur so Ninjas sagt und dann die Schwarzblende kommt. Das ist ein sehr schöner Moment, der nachher dann ja sogar noch unterfüttert wird damit, dass er Jack erzählt, dass er seit Jahren der Polizei hier in den Ohren liegt, dass hier Ninjas unterwegs wären. Was das Ganze ja noch mal so ein bisschen ins Irre. Ich meine, in dem Moment, ja, naheliegende Vermutung irgendwie, die haben da Martial Arts mäßig, keine Ahnung, da gab es irgendwie noch ein Gerangel. Aber ich fand es dann auf der einen Seite witzig, auf der anderen Seite schon fast schade, dass das nachher so ein bisschen als, ach, der Alte ist ein bisschen durch, dargestellt wurde.
Ja, aber wenn er denen auch das schon seit Jahren erzählt, glauben die ihm natürlich nicht, auch wenn er vielleicht gesagt hat, er war Zeuge. Oder vielleicht haben sie ihn dann gar nicht gefragt.
Beziehungsweise
weil sie ihn nicht ernst genommen haben.
Es erklärt auf jeden Fall, warum er nicht die Cops angerufen hat in dem Moment, wo das passiert ist. Weil er sieht seit Jahren Ninjas da rumrennen und die Polizei glaubt ihm ja eh nicht mehr. Ja.
Hm.
Ja.
Aber ich weiß nicht, er hat gesagt, er war im Krieg. Aber dann sagt er weiß nicht mehr, in welcher Abteilung.
Nein, ja, das ist deutsche Übersetzungsfehler.
Ich weiß nicht, ob das sicher?
Im Deutschen sagt er, ich war in Vietnam. Und Jack sagt, in welcher Company? Und er sagt, ach, ist lange her, weiß ich nicht mehr. Genau, im Englischen geht der Dialog. I was in Nam, what company? Vacation, long time ago. Also das ist der Gag halt, dass er sagt, nein, ich war zwar in Vietnam. Und bei der Nachfrage sagt er, ja, im Urlaub war ich dort. Ich war nicht militärisch dort. Und das haben sie leider in der Übersetzung verkackt.
Ja, bin ich nicht so sicher tatsächlich. Ausnahmsweise muss ich die Übersetzung ein bisschen verteidigen. Tatsächlich ist das ja nicht umsonst so ein bisschen ein Klischee, dass Veteranen oft, wenn sie psychische Probleme haben, als Obdachlose enden. Und es war in der Tat auch so, dass viele Leute, die aus Vietnam heimkamen, irgendwie unter PTSD gelitten haben. Beziehungsweise PTBS heißt es auf Deutsch, aber trotzdem. Und ja, so dieses dann abtun kann schon auch, gerade im Kontext mit, der ist offensichtlich hier leicht durch und mental nicht ganz auf der Höhe, kann schon auch einfach ein Symptom von, oder möchte ich eigentlich gar nicht drüber reden, sein.
Das stimmt schon, es war halt nur im Englischen halt nicht der Kontext, das meinte ich nur.
Das ist,
im Englischen war es halt ein
Gag, dass er sagt, ich war in Vietnam. Keiner.
Und natürlich geht Jack davon aus, ach so, weil du dort gedient hast. Und er so, nee, ich war halt im Urlaub dort. Was
ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, insbesondere in der Zeit, inwiefern da irgendwie ein Hintergrund ist, dass man davon ausgeht, dass viele Leute, die in Vietnam tatsächlich waren, halt nicht drüber reden wollen, wenn man sie drauf anspricht.
Und dass er vielleicht Urlaub sagt als Thema.
Ja, genau.
Okay, das kann natürlich sein. Dann hätten sie es verdammt gut übersetzt, sodass es auch bei uns funktioniert.
Genau. All expenses paid tour of hell oder so irgendwas in der Karte.
Ja, okay.
Weil dann könnte Jack ja eigentlich versuchen, ihm Hilfe anzubieten auf der Ebene.
Er gibt ihm eine Beschäftigung.
Das Lesen von den National Geographic Heftchen.
Eigentlich sollte das andere Heftchen werden, aber
ja.
Aus Gründen haben sie dann entschieden, dass es besser ist, dass man diese Heftchen nimmt. Ja.
Ich fand die Formulierung sehr nett. Also, um es explizit zu machen, ursprünglich stand ein Skript, dass es Playboy-Hefte sind und dann hat jemand ihnen eine Notiz gegeben, nein, das muss familienfreundlicher sein, es müssen National Geographic-Hefte sein und das wurde dann von Joe Melozzi in seinem Blog kommentiert mit, dass das natürlich etwas mehr Richard Dean Anderson, aber leider etwas weniger Jack O'Neill war, dass sie das so getauscht haben.
Ich meine, sie haben schon schlimmere Dinge gebracht in der Serie mit den Kassetten im Hintergrund bei Carter im Haus. Von daher.
Ja.
Die alle übersehen haben.
Aber die waren natürlich nur ein Background-Gag und nicht Teil des Skripts. Das ist ja wahrscheinlich dann auch nochmal eine andere Ebene das andere, das war Plausible Deniability. Hoppla, das haben wir übersehen. Das kannst du halt nicht bringen, wenn du es in den Dialog aufnimmst. Kannst du als Autor nicht sagen, ja, war ja so nicht beabsichtigt.
Mhm. Apropos Hintergrund. Bei Simmons im Büro die Weltkarte. Ist Neuseeland auf dieser Weltkarte verzeichnet? Ich habe es nicht gesehen, aber vielleicht war es einfach so klein, dass man es nicht gesehen hat. Weil IKEA hat lange Zeit Weltkarten verkauft, in denen Neuseeland nicht abgedruckt war.
Was?
Ja, das ist erst viele Jahre später aufgefallen, als jemand sich die zu Hause aufgehängt hat und gedacht hat, im Moment, da fehlt was.
Achtest du als Europäer halt auch nicht unbedingt drauf, außer du hast Herr der Ringe gesehen.
Ja.
Oder warst vielleicht dort und möchtest deine Urlaubsorte markieren.
Es gibt ja diesen Gag mit
Wenn jemand die Folge nochmal sieht, könnt ihr doch bitte gucken, ob ihr Neuseeland seht. Mir Bescheid geben.
Es gibt doch diesen Gag, dass jemand eine Karte gemacht hat, wo links an Frankreich in den Atlantik reinragend noch ein Land zusätzlich ist. Und sie dann Amerikaner gefragt haben, wie dieses Land heißt und dann sich drüber lustig gemacht haben. Ich habe mir dann gedacht so, naja, wenn du an den USA irgendwo noch so ein kleines Land ins Meer reinragend dran malst, werde ich auch nicht sofort merken, dass dazu was zu viel ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Beispiel ist, um sich über die Amis lustig zu machen, aber man nimmt ja jede Gelegenheit mit.
Bei den Amis sowieso.
Ja, also ich weiß jetzt nicht, ob ich, wenn ich nicht gerade auf der Karte nach Neuseeland suche, genauso wie es für viele andere Inseln ist und Ecken auf dieser Welt ist, ob ich das sofort bemerkt hätte. Mich wundert es nur, dass die Neuseeländer nicht viel früher gesagt haben, hey, ihr Schweden, wir müssen mal reden.
Es gab wahrscheinlich einfach kein Ikea in Neuseeland.
Ja, möglich. Oder dort haben sie die nicht verkauft. Es war ihnen nämlich völlig bewusst, was sie da machen. Oder ich habe mich nur gewundert, warum die Karte dort so schlecht verkauft wird. Chef, unsere tollen neuen Weltkarten. Irgendwie kaufen die Neuseeländer die nicht. Wir wissen nicht, woran es liegt. Ja, frag doch mal die Kunden. Ja, immer wenn wir die Kunden fragen, dann werfen die Dinge nach uns. Ja, Pascal hatte eben eigentlich eingeleitet mit, wie ihr die Folge findet. Ich finde diesen ganzen Dialog, den er so mit Simmons hat und dieser ganze Teil ist mir ein bisschen zu lang und zu aufgesetzt, aber insgesamt mag ich ja, wie eben schon gesagt, auch solche spielt mal auf der Erde und geht um Politik und geht hier um Krimi-Folgen ganz gut. Und ich habe es ja eben schon gesagt, ich mag es, wenn Harry Mayborn vorkommt, vor allem gerade in dieser Folge wegen der Dynamik, die Jack und Harry halt miteinander haben. Angefangen halt auch schon damit, wie schicken wir Harry eine Nachricht? Ja, geh mal auf diese Internetseite und schreib da was rein.
Denkst du, der ist Filmfan von Godzilla?
Genau. Nee, aber diese
Im Deutschen sagt er Krimis, aber ich glaube, im Original sagt er Mothra-Filme.
Mhm. Ah, okay.
Also Godzilla gegen Mothra war ja auch so ein Schläferts-Ding, Hit.
Ja, und dann sagt er, schreibt er rein, Hutch, wir müssen reden, unterschrieben von Starsky, er wird es verstehen. Ja. Finde ich so gut, finde ich einfach so gut. Ist eine Referenz auf das, was wir schon wissen zwischen den beiden. Es sagt was über deren Dynamik miteinander aus. Ich finde es auch spannend, dass Jack natürlich weiß, wie der NID sich da über solche Seiten kontaktiert und wie das funktioniert. Also diese Details und diese Späße halt und wie gesagt auch diese ganze Dynamik zwischen den beiden, das sorgt dafür, dass so eine Folge bei mir auf jeden Fall Punkte macht.
Ich möchte tatsächlich mal eine etwas andere Form meiner üblichen Kritik anbringen. Ich habe es in der Einleitung schon gesagt. Die Übersetzung des Titels ist ausnahmsweise eine gute und ansonsten habe ich auch erstaunlich wenig Kritiken an der Übersetzung dieses Mal. Ich möchte aber an dieser Stelle ganz besonders, einfach weil es mir beim Lesen des Wiki-Artikels aufgefallen ist, die japanische Titelübersetzung negativ hervorheben. Die japanische Titelübersetzung ist nämlich Guarudo Ishuku Kikipatsu. Man entschuldige mein furchtbares Japanisch, irgendwas aber im Wesentlichen übersetzt es sich nach Guaul-Transplantation kritischer Moment. So, herzlichen Glückwunsch, das war die Folge.
Ist eine sehr, sehr kurze Zusammenfassung.
Alles auf den Punkt gebracht.
Genau, das Wichtigste ist drin.
Also, ja, brauchen wir dann jetzt auch nicht mehr zu gucken, wer zog es durch, danke.
Fehlt nur noch der Hinweis, dass Sam entführt wurde, deswegen.
Ja, genau.
Ah, Knaller. Ja, das ist tatsächlich, also Hut ab, die haben wahrscheinlich gesehen, guck mal, die Deutschen haben es diesmal richtig hingekriegt, lass mal so eine richtig deutsche Titelübersetzung machen.
Ja, genau.
Wunderbar.
Einmal mit Profis.
Ja, ansonsten, ich könnte jetzt gerade noch meinen anderen Lieblingsdialogzeile zwischen Harry und Jack bringen, als Harry dann zu Jack sagt, wollen Sie mich ausliefern? Und Jack antwortet nur, eigentlich ist ja der überwältigende Wunsch, Sie zu erschießen, zurückgekehrt. Ah, schön.
Das
diese Hassliebe. Ja.
Klassiker.
Aber
so ein bisschen wie Gollum.
Er darf ihn ja nicht erschießen, ja. Er muss ja schließlich noch in Königreich regieren.
Er lässt ihn nachher auch ja so ein bisschen mit Absicht frei, weil so, wenn er ihm so sagt, so, sie sind bestimmt nachher noch da, oder?
Ja.
Das war schon so ein, er weiß schon, dass Harry dann danach weg ist.
Harry hat an der Stelle das Richtige getan, er hat geholfen, Sam zu retten, das rechnet er ihm positiv an. So, ja, wir müssen dich nicht dem NRD ausliefern, geh nochmal zurück in dein Loch, ich weiß ja, wie ich dich kontaktiere, falls ich dich nochmal brauche.
Das war nur ein schönes Beispiel für Show, Don't Tell. Also sie haben es ja dann gesagt, dass er
das gehen stimmt. darf.
Ne? Aber man hat es ja trotzdem verstanden.
Ja, ja. Ja, Stefanie. Ja. Stefanie hat übrigens in der Pre-Show schon erwähnt, dass sie sehr, sehr viele Notizen hat für diese Folge.
Sehr viele Notizen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
Das lag an Uwe.
Das lag an mir. Im Zweifel bin ich gerne schuld.
Mhm. Nicht nur, aber...
Geht immer.
Viele Dinge sind passiert in den letzten 4 Wochen. Belassen wir es dabei.
Ja.
Lass uns über Autos reden. Und LKWs.
Meinst du die Autos im Pre-Intro, die Autos?
Was?
Im Vor-Intro, die Autos.
Was war das, wo Katja entführt wurde?
Ja, vorher hat man doch den Jafar-LKW gesehen.
Ja, auch.
Der wurde ja von der Second Unit gedreht, nicht von unseren Primärmenschen.
Das war ein Jafar von Kronos, der festgenommen worden war, den die gekidnappt haben.
Also den die Russen festgenommen haben, wohl vor allen Dingen. Das haben wir so onscreen nie mitbekommen.
Die Vorderreifen von dem Militärfahrzeug in der Eröffnungsszene, die haben auch in den unterschiedlichen Szenen, also Kameraeinstellungen haben die unterschiedliche Reifenprofile.
Willst du etwas sagen?
Aber darüber wollte ich gar nicht reden.
Die haben die Reifen gewechselt.
Vielleicht haben die kurz noch Reifen gewechselt.
Ja, Boxenstopp eingelegt. Passiert mal.
Ach. Ja, das du weißt, es geht 2,4 Sekunden, wenn es gut läuft.
Unter zwei.
Oder
unter
schneller.
Es geht auch.
Ja, aber da brauchen sie schon ein gutes Team.
Ja, also nicht Ferrari. Anderes Thema.
Gianni kriegt das hin. Vielleicht mag ich Pixar-Filme. Ja.
Dieses kleine italienische
ist ja nicht Gianni?
Dings. Ich habe keine Ahnung, ist schon so lange her.
Der so verdammt gut darin war, die Reifen zu wechseln. Der dann so alle.
Und der dann noch auf Michael Schumacher getroffen ist und dann umgekippt ist, oder nicht? Ist der nicht umgekippt oder war das der andere?
Der ist umgekippt. Und war das Michael Schumacher? Das ist schon ein bisschen her. Aber ich erinnere mich einfach an diese Szene mit dem Boxistoppe, wo alle anderen gesagt haben, der kann das sowieso nicht, wenn er jetzt noch hier rausfährt, das kann er nicht mehr gewinnen. Und dann kommt halt dieser kleine Gabelstapler. Und alle, und ich glaube, einem der anderen Autos fällt noch der Schnurriss aus dem Gesicht oder so. Ja. Genau. Ach, ich liebe diese Filme.
Ja. Nein, aber ich wollte eigentlich über den... und Carter fährt wieder ein Volvo in der Folge. aber ich wollte eigentlich über den LKW reden, mit dem die den Go-Ult transportieren. Das ist ein MAN 630. Was ganz interessant ist, weil das ist eigentlich ein deutsches Fahrzeug. Und ich weiß nicht, ob es realistisch gewesen wäre, dass die Russen das... Weil es ist aus den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren. Und ich weiß nicht, ob es realistisch wäre, dass die Russen das zu dem Zeitpunkt noch fahren, vor allem ein deutsches Fahrzeug. Weil die hatten ja eigentlich immer so ihre eigenbrötlerischen LKW-Sachen, Unimog und sowas.
Ich habe gar keine Ahnung, auch nur ansatzweise davon. Deswegen kann ich es nicht beantworten.
Und diese Baureihe von MAN, diese 360er-Fahrzeuge, die hatten im Zivilen so eine konventionelle rundlich geformte Frontschnauze und für die Bundeswehr war die eckig, so wie in der Serie jetzt auch gezeigt. Und die Typbezeichnung 360 L2AE, da steht die 6 in den 630 für die Nutzlast, also für 6 Tonnen. Und die 30 sind für 130 PS. Das L steht dann für LKW, zweite Baureihe, A Allrad und E einfach bereift. Weil es gibt ja auch welche, die so Doppelreifen oder so Zwillingsbereifung haben, je nachdem, wenn sie mehr Gewicht aushalten müssen.
Ich war heute zufälligerweise dabei, als die Autowerkstatt meines Bruders ihn anrief und weil sie eine Felge austauschen müssen, ihn gefragt haben, was das genau für eine Felge ist und was für ein Reifen. Und was es für ein Reifen war, konnte er aus dem Kopf beantworten. Und was es für eine Felge ist, musste er kurz im Handy nachgucken. Für die genaue Bezeichnung, die hat er nicht mehr exakt gewusst. Und als er aufgelegt hat, habe ich gesagt, wenn mich das einer zu meinem Auto fragt, dann ist meine Antwort. Und während ich weiterrede, stimmt er wie in einem Chor mit mir ein, so rund. Was haben Sie denn für Felgen? So runde. Mehr könnte ich dazu nicht sagen. Ja, welcher Durchmesser? Ja, ungefähr so. Für die Zuhörer, ich halte jetzt gerade so die Hände
auf,
in die Luft. So.
Die sind, steht drauf, gucken Sie nach.
Ich wollte nur noch mal.
War das Auto bei der Werkstatt schon?
Das Auto stand in der Werkstatt und die hatten Fragen zum Nachbestellen, weil die Felge halt beschädigt wurde.
Aber das steht doch auf den Reifen drauf, was das für eine Bereifung.
Ich habe es nur passiv mitbekommen. Die hatten irgendwelche Fragen dazu, was es genau ist, warum, weiß ich auch nicht. Ich wollte nur noch mal darauf hinweisen, dass es ungefähr das genau. Also ich weiß von meinem Auto nicht mal, welchen Durchmesser diese Felgen und Reifen haben, weil es mir so egal ist. Das
ich
ist,
weiß es.
Von meinem Auto.
Nein, nicht von deinem Auto, von meinem Auto. Wozu sollte ich das von deinem Auto wissen?
Ja, deswegen war ich ja gerade auch so verwundert. Was hast du denn für ein Auto? So ein grünes. Es ist.
Meins ist orange.
Wenn es mal gewaschen ist.
Jetzt
dann leuchtet es auch in der Sonne.
Gut, ich wollte dich nicht zu sehr aus deinem Flow bringen. Ich wollte nur, du kannst mir hier alles erzählen über diese LKW. Du kannst auch Marken erfinden, ich würde es nicht merken.
Aber das war alles, was ich zu dem LKW sagen wollte. Aber ich habe noch eine nette Geschichte zu MAN, zu der Marke. Vor fast 10 Jahren, 2014, wir hatten nachgeguckt, ich weiß es nicht mehr, ich glaube es war 2014, Tabaluga war mit Die Zeichen der Zeit auf Tour und MAN war einer der Sponsoren, die hatten LKWs zur Verfügung gestellt, um das Bühnenequipment von Station zu Station zu bringen auf der Tour. Und Peter Maffay hatte auch noch ein bisschen gelernt, dann LKW zu fahren, damit er auch selbst helfen konnte. Und die hatten dann neben diese LKWs so nett bedruckt mit, weil es war ja Tabaluga und die Zeichen der Zeit, also haben sie so geschrieben, kann man die Zeit kaufen oder kann man die Zeit, was war's? Kann man die Zeit retten? Kann man die Zeit, jetzt hängt die Seite. Auf jeden Fall, dann stand dann, ja, kann man die Zeit retten? Und dann stand dann, ja, MAN kann. Quasi.
Oh.
Also, ja, man kann. Das war echt niedlich. Ich habe auch Fotos gefunden im Internet. Wir können die verlinken, weil es war echt eine süße Werbeaktion, fand ich. Gut, damit bin ich fertig. Jedenfalls mit meiner LKW-Geschichte. Es war wirklich niedlich.
Ja, klar.
Muss man sagen. Ich hab's fotografiert, ich konnte euch ein Foto zeigen, aber das müsste ich erst bei meinem Handy raussuchen. Aber
ich glaube, da hätten die Zuhörer nicht davon, genau.
Nein, wahrscheinlich. Da kann ich dir ein Ding dann zukommen lassen, damit du den.
Das machen wir, genau. Pack ihn in die Shownotes. Pack ihn in unsere Tabelle, in unser Dokument und dann packe ich es in die Shownotes so rum.
Wir sollten noch mal vielleicht über die Special Effects reden.
Mhm.
So viele gab es nicht.
Ja, wir haben, aber der Symbiont ist tatsächlich erstaunlich gut gealtert, muss man einfach sagen.
den sind sie auch sehr stolz.
Zu Recht. Also für 2001 sind das verdammt geile Special Effects, insbesondere mit 25 Jahren Abstand und dem Wissen, was man heute alles machen kann. Klar, dass es unter Wasser ist und deshalb vielleicht nicht so kristallklar sein muss, hilft natürlich ein bisschen. Aber
wir haben sogar auch bei dem Fahren von dem Aquarium echtes 3D-Tracking eingesetzt. Also das ist für damals sehr, sehr fortschrittlich gewesen in so einem Budget.
Ja.
Sie hatten auch ursprünglich mit Aalen experimentiert, für Goa'uld zu simulieren. Nutzen sie wohl auch bei Background Goa'uld. Aber für den jetzt natürlich nicht.
Das ergibt total Sinn, wenn du irgendwo im Hintergrund nur ein Becken haben willst, wo was rumwabbelt, ne?
Mhm. Gibt doch Aale.
Ja.
Zweifel noch ein, zwei CGI-Filter drüber und du hast Goa'uld.
Ja, ansonsten ist der einzige andere Special-Effekt, glaube ich, der Dia-Projektor im Meetingraum oder so.
Nee, in dem Fall war es eben noch nicht. Das haben sie extra gesagt.
Ja. Kommt dann erst später.
Ja, in der aktuellen Folge steht dieser Projektor, nämlich noch mitten im Büro von Hammond, was dann verhindert, dass du irgendeine weitere Szene drehst. In zukünftigen Versionen ist der Projektor komplett CGI, damit sie den auch abschalten können in irgendeiner Form. Also ich habe jetzt Anführungszeichen gemacht bei uns in der Kamera. Und dann weiterhin das Set nutzen können. Ohne Drohs umzubauen. Haben sie ganz stolz verkündet, dass sie das machen werden. Beeindruckender von den Effekten her, auch wenn es relativ billig eigentlich war, die Autofahrt von Jack und Harry. Die war komplett simuliert. Das Auto stand in der Tiefgarage, in der Garage und die haben einfach ein paar Lichter drumherum montiert.
Auch krass.
Also und ein paar Projektoren aufgestellt.
Nicht
und die Fahrt
ist gemeint. Das machen die ja meistens. Ist das ja
Standard Procedure, dass wollte gerade sagen, dass so Autofahrten nicht tatsächlich aber stattfinden, aber es ist hier weniger
auffällig. Wirklich ja, gut aus.
Das ist schon richtig. Dass das Standard ist, weiß ich auch, aber es wäre mir im ersten Augenblick an der Stelle wirklich gar nicht aufgefallen, weil sie es so abstrakt gehalten haben, auch in einem Kamerawinkel und dass du nur so verschwommene Sachen gesehen hast, weil die Kamera so eingestellt war. Das ist da wirklich nicht aufgefallen. Das hier bei den ganzen Sitcoms siehst du es ja meistens direkt, weil die dann nicht sauber matchen, die Bilder und so weiter und so fort, die Lenkbewegungen nicht stimmen. Aber das haben sie alles rausgelassen. Haben sie echt gut gemacht.
Genau, das meinte ich halt. Also klar, dass die nicht wirklich Auto fahren, das ist Standard. Aber sonst hast du halt sowas wie eine projizierte oder CGI eingefügte Kamera-Autofahrt aus den Scheiben und so weiter. Und das haben sie natürlich hier geschickter gelöst. Ja, cool. Ja.
Ansonsten sind sie sehr stolz auf ihre ganzen Kamerashots. Mit Makrolinsen, 35mm Linsen, Kamera direkt am Bett montiert, um ein paar Sachen zu nennen.
Ja, dieses Fischaugen-Ding nach von oben.
Genau.
Dass man am Anfang über Carters Bett hat und dann zum Schluss noch bei der Szene mit Simmons und Conrad.
Genau. Und dann noch die 360-Grad-Shots mit der Steadicam am Ende. Da tat mir der Kameramann dann doch sehr leid, weil das war nicht einfach. Da war wahrscheinlich viel Gewicht dran, damit der Shot so ruhig war. Aber hat halt zur Atmosphäre gepasst. Ne? Das haben sie dann schon auch schon wieder ganz gut hingekriegt. Nachher noch die Verfolgungsszene mit ganz wenig Lichter durch die Gänge unten. Handwerklich gut gemacht.
Ja, so ein Job als Kameraperson geht schon sehr in die Knochen.
Du solltest fit sein, ja.
Jo.
Dinger wiegen ja meistens selbst schon ein bisschen was. Und du solltest die definitiv nicht fallen lassen.
Nee.
Oder gut versichert sein.
Ja. Also, ich fand den einen Arzt, also der eine Arzt hat gemeint, oh ja, es ist voll die Ehre mit Carter zusammen. Also, da war ja noch gruseliger als Narim.
Vor allen Dingen, dass er nachher so gar keine Skrupel hat, das mit der Gehirn-Ding das zu machen. Also, beide nicht.
Ja, ich muss sagen, das ist dann doch noch, auch wenn wir jetzt Anfang der 2000er sind, sehr, sehr 90s, auch die Szene, als Harry da reinkommt zur Assistentin von Conrad, du siehst der sofort an. Ah, das ist einer von den Bösen. Am kompletten Outfit, am kompletten, wie sie sich verhält und sonst was. Also das ist schon noch schön in diesem Stil von, du erkennst sofort, wer hier eigentlich die Bösen und wer die Guten sind.
Weil diese Szene ja eine 1:1 Hommage an Der Pate 2 war. Insbesondere mit der Kanone.
Kanone. Hm. Eigentlich sollten die Ärzte auch lustiger sein, aber die hatten dann zum Glück gemeint, mit Jack kommt genug Comedy in die Folge.
Ja, ich
das wenn hätte die Ärzte noch versucht hätten, lustig, das wäre irgendwie hätte dann nicht funktioniert für den, naja, für den Rest gewesen, der Folge. Für die Stimmung auch der Folge nicht. Hm. Hatten wir schon erwähnt, dass sie zu kurz war? Hattest du das gesagt?
Folge war zu kurz. Ja, die Folge hatte Inhalt für so etwa eine halbe Stunde, sage ich jetzt mal grob.
Halbe Stunde ist wenig.
Heute im Streaming-Zeitalter hätte man sie wahrscheinlich
immer so ausgestrahlt. In einer halben Stunde hätte es funktioniert.
Und dann haben sie halt noch diese
also
ganzen
Szenen. Also mit einer halben Stunde. Hm? Nee, weiter. Bitte.
Dann haben sie halt noch die ganzen Szenen mit Tirek und Daniel eingebaut. Wie sie im Krankenhaus rummirandern. Damit sie irgendwie so ein bisschen Lücken füllen können.
Die hätte auch mit einer halben Stunde gut funktioniert.
Sehr gut wahrscheinlich so. Besser. Wie gesagt, heutzutage hätte man sie einfach so ausgestrahlt.
Ja. Aber du musstest halt auf die 40 Minuten kommen, die plus Werbung dann 60 sind.
Genau.
Du kannst halt nicht beliebig viel Werbung da reinballern.
Sie würden schon gerne, aber sie dürfen nicht.
Genau. Ja, aber man hätte doch irgendwie, dann doch lieber noch so ein paar Harry-Jack-Szenen oder noch irgendwie Investigativ-Szenen als dieses, wir eiern da im Krankenhaus rum. Aber naja.
Wahrscheinlich hätten noch ein paar Sandwiches essen können.
Wahrscheinlich war das die billigste Lösung, noch ein paar Szenen rein. Oder sie hatten da. Wahrscheinlich haben sie da einfach jede Menge Material, damit sie nachher passend zusammenschneiden können und haben da einfach Material reingeschnitten. Oder haben sie das tatsächlich nachgedreht?
Nee, das haben sie, glaube ich, tatsächlich also nicht nachgedreht. Es war schon geplant, aber sie haben halt gemerkt, so von den Szenen, die sie halt haben, ist der Inhalt halt zu kurz.
Ach so, sie hatten, als sie die Szenen gedreht haben, schon gewusst, wir müssen das ein bisschen ausdehnen. Okay. Mhm. Ja.
Weil man schreibt ja so eine Folge, dann streicht man Szenen, dann ist man irgendwann fertig und dann stellt man fest, oh, das passt nicht. Also damals war das halt einfach noch so.
Ja. Ja, wie du sagst, heute, ich meine, wir hatten ja auch oft genug Folgen, wo wir gesagt hätten, da hätten noch 10 Minuten mehr gut getan. Heute im Streaming-Zeitalter, da ist eine Folge halt mal nur 30, dafür ist dann halt mal eine 60, so wie sich's halt vom Erzählen anbietet. Das war damals leider noch keine Option.
Nope.
Naja.
Und obwohl wir es ja öfter erwähnt bekommen, immer wieder mal in der Serie, ist es jetzt eines der wenigen Male, ich glaube eines von zwei Malen, wo wir das Pentagon wirklich sehen.
Hm.
Im Sinne von Jack ist dort, sehen wir das Gebäude oder sehen wir nur das Büro?
Wir sehen das Gebäude.
Ah, okay.
Ja, bevor wir zu Sims Büro gehen, sehen wir das Pentagon von oben. Oder Standard-Pentagon-Shot halt.
Ja.
Ja. Aber ansonsten wird es halt immer nur erwähnt, aber wir sehen nicht das Gebäude. Mhm. Wir sehen es noch einmal.
Auch da sei angemerkt, nach 2001 war es deutlich schwieriger, Establishing Shots aus einer Luftperspektive vom Pentagon zu kriegen.
Ja, aber auch Jahre, davor wurde es ja häufiger erwähnt und wir haben
es nie gesehen. Sagen, dass sie es danach halt nicht mehr explizit gezeigt haben, kann schlicht daran liegen, dass es nicht machbar war, zeitaktuelle Shots zu kriegen.
In der 7. Staffel sehen wir es noch einmal in dieser Clipshow-Folge, wenn die dem United Nations Leuten das Stargate-Programm vorstellen.
Ja, ich hätte jetzt auch gesagt, gut 2001, 2002, da wird es eine Phase gegeben haben, wo sowas dann No-Go war. Aber ab einem gewissen Punkt, wahrscheinlich brauchst du da eine zusätzliche Genehmigung nochmal, wenn du da fliegst, die du vorher nicht gebraucht hast. Aber wir reden aber da ja noch nicht.
Genug Archivaufnahmen vom.
Ja, im Zweifel sowieso das, aber die kosten ja auch wieder Geld und Lizenzen.
Aber sind die dann teurer, als wenn du selbst eine Aufnahme machst?
Damals gab es ja noch keine Drohnen, ne?
Liebe Leute, vergesst bitte nicht, das Pentagon sah nach 2001 auch anders aus. Das wurde an 9/11 auch getroffen.
Ja, nee, davon ganz abgesehen. Mhm. Ich meinte, es ging ja erstmal darum, wie sie die Aufnahme gemacht haben, ob sie da was gekauft haben oder ob sie selbst gemacht haben. Und was billiger ist. Ja, das war jetzt der Diskussionspunkt. Mhm. Dass das bis 2004 oder 2005 keine Aufnahme möglich war, weil der eine Flügel komplett zerstört war. Geschenkt, wissen wir. Leider.
Ich würde davon ausgehen, dass sie das, was sie jetzt da drin haben, gekauft haben, weil das wird zu oft von irgendwelchen Filmdingern gebraucht, als dass es sich nicht lohnen würde, da irgendwie einen passenden Archivclip zu haben.
Ja, stimmt wahrscheinlich. Wir reden ja noch nicht über Zeiten, wo du sagst, da schickst du halt mal eine Kameradrohne hoch, sondern das waren ja noch aufwendige Hubschrauberflüge, wenn du so einen Shot machen wolltest. Ja.
Mhm.
Ja. Stefanie,
ja.
Wie schauen deine Notizen aus?
Fast durch. Jack bezeichnet Mayborn irgendwann in der Folge als G. Jordan. eine Anspielung auf G. Jordan Liddy, der war wegen seiner Rolle im Watergate-Skandal wegen Verschwörung, Einbruch und illegaler Abhörmaßnahmen verurteilt worden. Und Liddy hatte auch einen Auftritt in MacGyver und mit Richard Dean Anderson in Collision Course nochmal gespielt.
Und dann kann ich gerade noch die Star Trek-Anmerkung am Rande bringen. Die kommt aber aus den Audiokommentaren und sie ist eigentlich auch nur indirekt, aber Star Trek-Fans werden sie verstehen. Da haben sie erwähnt, dass Richard Dean Anderson und John Delancey schon mal gemeinsam geschauspielert haben und zwar, glaube ich, nicht MacGyver, aber die Rolle von John Delancey hieß halt Martok. Martok war der spätere klingonische Kanzler in Star Trek Deep Space Nine.
Ich wollte gerade fragen, wie Martok geschrieben wird, weil...
Weil das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachgeguckt. Mir hat es gereicht, dass er so heißt.
Weil wir haben ja auch ein Gerät namens Martok in dieser Serie, deswegen... Aber ja, Martok, genau, den kennen wir.
Ich fand auch schön in dem Gespräch, als O'Neill dann Simmons gemeint hat, ja, ihr werdet doch bestimmt auch überwacht und... ihr solltet ja auch überwacht werden und Simmons, ja, wir werden überwacht von jemandem. Aber er geht nicht drauf ein und erwähnt nicht näher, wer denn den NID überwacht.
Ja, who watches the watchers und so, ne? Mhm.
Das war auch ein Star Trek-Zitat.
Ja.
Das ist fairerweise eine ganze Kante älter als Star Wars.
Ja, ja. Beides. Also es ist generisch genug, dass ich es jetzt nicht als Star Trek-Zitat meinte, aber ja, ist auch dort relevant, klar. Und in tausend anderen Quellen.
Carter schneidet doch
ihre Fesseln durch mit dem Skalpell.
Ja. Und wenn der eine Arzt mit der Assistentin, Freundin von Adrian Conrad in diesem einen Zimmer steht und die haben den Blick auf den Monitor, der das Zimmer zeigt, in dem Carter liegt, ist der Winkel, aus dem die Kamera auf das Bett schaut, genau von der Seite, wo sie mit dem Messer gearbeitet oder dem Skalpell gearbeitet hat. Man hätte das sehen müssen, auch wenn sie nur auf die Kamera guckt, die hinter ihr ist und man es von der vielleicht nicht ganz so gut sieht. Du kannst mir nicht sagen, dass sie das... Da hat bestimmt keiner zugeguckt die ganze Zeit, dass das passieren konnte.
Ich bleib bei meinem Kommentar zu den Jafar-Kostümen. Die Sicherheitskameras damals waren alle noch NTSC-Auflösung. Da kannst du froh sein, wenn du siehst.
Aber man hat es gut gesehen.
Also, dass du siehst, dass dir die Hände bewegt, vielleicht, ob du das Skalpell wirklich, insbesondere wenn du nur so nebenbei drauf guckst, nach dem Motto, ist die noch da oder nicht, weiß ich nicht.
Ja, aber zum Schluss war sie auch mit den Handschellen an dem Bett festgemacht. Warum ist sie nicht von dem Bett runtergestiegen und hat dieses Bett mit sich mitgeschoben? Die hätte das als Waffe einsetzen können.
Die Füße waren nicht fixiert?
Nein.
Aber also am Schluss war nur noch eine Hand fest.
So ein Bett leise durch die Gegend zu schieben, kannst du halt knicken.
Ich hab doch gesagt, die kann es als Waffe einsetzen.
Ja, aber vielleicht, wenn du weißt, da sind 30 Wachen und du bist alleine, ist Schleichen halt definitiv die beste
Option. Wir haben drei Wachen gesehen. Drei.
Mhm. Ja, und sie weiß,
mehr hatten wir kein Budget.
Sie weiß aber im Zweifel nicht, wer es noch vor der Tür auf sie wartet. Das ist natürlich schon ein Punkt, dass man dann das Bett vielleicht nicht auf den Rücken stellen und mitnehmen möchte.
Ich habe ja auch nicht gesagt, auf den Rücken schnallen und mitnehmen. Die kann das vor sich herschieben und das einfach auf die...
Ja. Also, wenn da einfach ein paar Dudes stehen, dann einfach so sagen, ich ramm euch damit weg und spiele einmal hier Bowling. Ja, aber ich weiß jetzt halt nicht, die sind bewaffnet, ob mit einem Bett zur Schießerei kommen jetzt so viel besser ist, als mit einem Messer zur Schießerei zu kommen.
Auffliegen und fahren.
Einfach draufspringen und raussurfen, ja.
Wie Legolas.
Genau. Und das Plot-Armor wird schon verhindern, dass ich getroffen werde.
Ja,
ne?
Genau.
Wir haben ja bald Folge 100, dort wird sowas besser reinpassen. Schade, dass sie es nicht gemacht haben.
Mensch, Legolas, Gameboards sind ja sowas von out. Oh ja, und auf Jacks Ford Pickup klebt ein Aufkleber, der darauf hinweist, dass es ein 5,7 Liter Powerstroke V8 Dieselmotor ist. Aber der hört sich nicht so an. Nur so. Das hat mich noch beschäftigt. Ah ja.
Wichtige Dinge.
Fach klingt anders. Sonst. Ach ja, und der MAN 370, der wurde in den 70er Jahren bei uns bei der Bundeswehr ausgemustert. Deswegen, warum sollten die Russen so ein altes Fahrzeug
bald undercover?
Mit so einem alten Fahrzeug unterwegs sein?
Ja. Also Jafar transportierst du jetzt nicht irgendwie mit der Luxuslimousine. Das fällt ein bisschen auf.
Ich glaube, damit bin ich durch.
Hat sonst noch jemand was?
Wir sehen das Krankenhaus bald wieder. Also was heißt bald? In der sechsten Staffel sehen wir es wieder. Der Folge Cure, das ist die mit dem Tretonin.
Ah.
Passenderweise.
Mhm. Bietet sich an, ja.
Und ich glaube danach noch ein, zwei Mal, aber das dauert noch länger.
War das die Folge mit Probi?
Ich glaube, die kommt erst nochmal später.
Also in 805 Icon sehen wir sie nochmal, in 915 Ethan. Die zwei sehen wir nochmal. Die Militärbasis in der kaldonianischen Hauptstadt in Ethan. Und wo ist mein Icon da? Ich weiß gerade nicht mehr. Ein Icon ist das Museum. Müsste jetzt nachgucken.
Ja. Sehen wir dann, wenn wir sehen.
Stimmt, das ist das Target, was da so im Museum, nicht im Museum, sondern außerhalb so steht als Deko und dann fährt auf einmal ein Map durch. Passiert.
Kann nicht so gut ankommen, habe ich gehört.
Kommt drauf an, wer da auf der anderen Seite steht.
Mir ist gerade aufgefallen, ich sag gerade, bald kommt ja Folge 100. Das ist sogar schon die nächste Folge.
Ja.
Das ist richtig. Oben noch extrem.
Genau. Aber bevor wir uns zur nächsten Folge verabschieden, haben wir natürlich noch unsere Kommentar- und Feedback-Session. Nee, Sektion.
Du hast 5 Minuten, Uwe.
Ja, 5 Minuten, ja. Okay, dann gebe ich Vollgas. Daniel hat über die Kommentarfunktion auf unserer Webseite uns kommentiert. Finde, ihr macht das sehr gut, sehr sympathisch. Das sind die besten Kommentare, wenn man auf der Webseite uns lobt. Lieben am liebsten. Der Kommentar ging weiter, Entschuldigung. Ziemliche Nerds, das ist immer noch ein Kompliment, aber das will man ja auch hören als SG1-Fan. Meine Highlights sind ja sogar die ganzen Science-Talks. Was ist möglich und was nicht? Wie funktioniert der Computer eigentlich? Mag euer Rumnörden. Hier fehlt nur noch ein Gruppenfoto mal von euch. Ich hatte es schon dort kommentiert. Wir machen das jetzt hier schon eine Weile zusammen, aber tatsächlich waren wir 4 noch nie in einem Raum, was hauptsächlich daran liegt, dass Stefanie und ich uns tatsächlich noch nie persönlich getroffen haben. Irgendwann kriegen wir das auch noch hin.
Wir haben es beide erfolgreich vermieden.
Nicht mit Absicht. Nicht mit Absicht.
Das habe ich nicht gesagt.
Ja, Stefanie war auch schon mehrfach
hier. Wir können dich ein Bildfoto reinshoppen.
Genau. Stefanie war ja auch schon mehrfach hier im Lande, aber wenn ich nicht irgendwie am Arbeiten war, war ich irgendwie krank. Also ich könnte jetzt sagen, mein Körper hat sich gewehrt dagegen, aber das glaube ich nicht. Das war zufällig. Ja.
Das auch, ja.
Ja, nee, also Gruppenfoto, wie gesagt, existiert aus diesem Grund so noch nicht. Wir könnten höchstens eins zusammen shoppen, genau. Kriegen wir aber irgendwann auch noch hin. Ja, also wenn wir ein Gruppenfoto machen, müssen die Katzen alle mit drauf. Oh nein, das endet im Chaos.
Nein, das wollen wir nicht.
Dank Christian haben wir ja inzwischen unseren Kanal auch auf YouTube. Ich glaube, den sollte ich auch mal in unseren Shownotes verlinken. Wir haben einen YouTube-Kanal, nämlich wenn ihr auf YouTube geht und dort nach Chevron 10 sucht, wie überall und immer. Da hat uns GoFodinko, irgendwie so, korrigier uns gern, wenn ich das jetzt völlig falsch ausgesprochen habe, geschrieben zu der Aschenfolge. Ich denke mal, die Aschen verfolgen einfach langfristige Ziele und denken in großen Zeitspannen und sind daher gegebenenfalls so weit gekommen, wie sie es eben sind. Eroberung, Entwicklung. Es ist gegebenenfalls auch einfacher, neue Planeten zu bekommen, wenn die bisherigen Kolonien nur Positives zu berichten haben. Ja, okay. Es hilft natürlich, wenn man jegliche Geschichte auslöscht und die Leute nur noch wissen, dass die Aschen toll sind. Eventuell gehen die daher nicht blutrünstig vor, wenn es um die Übernahme geht. Bei Gefangenen sieht es gegebenenfalls anders aus. Ja, das wissen wir natürlich nicht. Ja, die Aschen haben natürlich ein sehr langfristiges Denken und ich würde mal behaupten, dass sie nicht blutrünstig vorgehen, ist nicht der Grund, dass es keine Negativberichte gibt. Die Leute wissen halt nur nicht mehr, was da mal abgegangen ist. Ne? Gute Frage eigentlich, warum die so vergesslich alle sind. Naja. Oh, der Kommentar ging weiter. Das ist ein langer Kommentar. Ja. So ganz ohne Grenzüberschreitung sind die Aschen auch nicht. Ach. Da wie am Anfang der Folge erwähnt wurde, dass sie militärische Operationen gegen die eigene Bevölkerung als Maßnahme gegen Überbevölkerung präsentieren. Was?
Ja, sie schlagen irgendwie vor, weil, die Überbevölkerungssituation der Erde zu lösen, indem man im Wesentlichen halt draufhaut.
Ah, stimmt. Ja, sie fragen, ob die Menschheit das in Frage
einplant.
Ja, auf einplant,
genau. In Betracht zieht.
Nicht zu vergessen, die Biowaffe gegen die Gua'uld. Ich glaube, das hatten wir dann auch diskutiert, dass die gar nicht so zahm sind, sie nutzen Biowaffen. Irgendwie schade, dass es keine weitere Folge zu den Aschen gibt. Was ich mich frage, was soll schlimmer sein als die Adresse zum Schwarzen Loch? Ja, die Frage hatten wir ja auch.
Von Traja?
Witzig, dass ich das auch gerade dachte. Die Adresse zu Harlan wäre gemeiner. Ja, das könnte sein. Schwarzes Loch ist wenigstens nicht so nervig, nur sehr langatmig. Dann hat Gofudinko auch noch ein paar andere Folgen kommentiert. Ich werde jetzt nicht auf alle eingehen, aber eine noch gerne. Und zwar die Folge mit den Unas. Und ich dachte, die Folge wäre eine Kritik mit dem Umgang mit Nutztieren. Ich fand interessant, dass man ein Unas so leicht ausschalten kann. Sonst wirken die viel robuster. Eventuell liegt es einfach am fehlenden Gua'uld-Unterstützung. 500 kW eindeutig ein versteckter Hinweis, dass die für den Dreh wirklich ein Stargate betreiben. Ist natürlich gut möglich. Hatten wir es dort irgendwie mit Stromverbrauch? Kann ich mich gerade gar nicht dran erinnern.
Weiß ich jetzt auch nicht mehr.
Stromverbrauch beim Dreh? Ah, wir hatten noch irgendwie das Thema, wie sie da irgendwie bei den Außendrehs Stromversorgung hinbekommen. Ich erinnere mich da dunkel.
Ja, stimmt. Da war was.
War das nicht das Licht für den Ereignisort?
Ich weiß es nicht mehr. Offensichtlich, also 500 kW ist auf jeden Fall genug, da kannst du auch eine Anwahl. Zumindest mal die erste Millisekunde, den Rest übernimmt ja dann das DHD auf der anderen Seite, wie wir gelernt haben.
Ja, reicht schon mehrere Gigabyte an Daten, wenn man Rodney fragt.
Genau, wenn Rodney die Komprimierung entwickelt, dann brauchst du gar nicht länger. Können wir mit dem
DHDs Erdengate funktionieren, erfahren wir in 1, 2, 3, in den drei Folgen.
Ja. Können wir eventuell massiv Strom sparen, wenn wir die Asgard-Beam-Technologie einfach mit sehr kurzen Anwahlvorgängen kombinieren? Ist die Frage, ob das Beamen viel Strom verbraucht. Aber du brauchst ja dann nur so eine ganz kurze Wurmlochverbindung, beamst die Leute einfach durch. Geht das? Sehen wir nie, ne?
Nein.
Wir haben doch eine
Moment,
Idee.
Moment, was ist gerade dein Punkt?
Naja, sie jammern doch, dass das Stargate zu betreiben so viel Strom kostet.
Insbesondere, wenn man so eine andere
Galaxie installier doch eine Teleportationstechnologie, Punkt-zu-Punkt-Teleporter, vor dem Stargate und du wählst nur ganz kurz an, beamst schnell das Team durch, machst Stargate wieder aus. Spart das Strom oder kostet das mehr?
Keine Ahnung. Du musst Ahnung, ja trotzdem anwählen. Ich glaube, dabei geht das Größte an Energie.
Naja, während das Wurmloch aktiv ist, zieht das ja schon weiterhin ganz schön Leistung.
Aber es wird,
glaube ich, mal erklärt, aber beim Auto ist ja auch der Startvorgang das, was am meisten.
Ja, bei Benzinern. Aber
aber vielleicht ist das Stargate einfach
das ein paar Generationen weiter als so ein billiges Auto, was Explosionen verursacht, damit es weiterfahren kann.
Immer wenn das Stargate angewählt wird und es ist ein bisschen kaltes Wetter, dann steht Seiler da.
Kann einer den Anlasser vorbeibringen? Das ist schon wieder zu kalt.
Okay. Ja gut, mit dem Stargate fahre ich ja auch nicht so oft durch die Gegend.
Nee, das ist für weitere Strecken gedacht. Aber zum eigentlichen technischen Punkt zurückzukommen, es wurde, glaube ich, mal erklärt, dass man für Beamen einen Fixationspunkt braucht. Also einen wirklichen aktiven Fixationspunkt, den du mit der Beam-Technologie erfassen kannst. Und soweit wir das Stargate verstehen, Plotholes ausgeschlossen, geht das durch das Stargate nicht.
Es würde tatsächlich Sinn ergeben, ja. Okay, habt ihr noch was zur heutigen Folge abschließend zu sagen?
Wir haben ein einziges Mal den Plothole-Generator angesprochen.
Heute noch nicht, also bis auf jetzt.
Ja, wir haben ja auch das Stargate nicht wirklich gesehen.
Stimmt.
Wir haben jetzt nicht so den Bedarf gehabt an Plothole-Generations-Energie-Technologie.
An sich gute Folge, aber wie gesagt, nicht meine liebste aus der Adrian Conrad-Reihe.
Aus der Adrian Conrad-Reihe,
ja. Ist nicht eine Folge,
man muss ja nach hinten noch Luft lassen, um sich zu verbessern.
Wird fortgesetzt, das muss man ja allein schon mal festhalten, das ist nicht Standard.
Wie oft sehen wir eigentlich noch Harry?
Mayborn. Ein paar Mal.
Er muss ja auch König werden.
Genau.
Erstmal verschwinden vorher. Hat noch viele Dinge zu tun.
Hat doch zu tun, okay. Gut, machen wir Feierabend für heute. Jo. Ja. Wie schon gesagt, in der nächsten Woche reden wir über die wunderschöne Folge Wurmloch Extrem in 14 Tagen. In 14 Tagen reden wir über die Folge Wurmloch Extrem.
Der einzigste Folgentitel mit Ausrufezeichen.
Aber nur im Englischen.
Außerhalb vom Japanischen.
Also wie gesagt,
das können wir nächstes Mal diskutieren.
Genau, das machen wir
dann. Und ob Kernel auf der Uniform steht, das müssen wir dann auch diskutieren.
Ganz wichtig. Macht's gut, wir hören uns 14 Tagen. Ciao.
Tschüss.
Ach übrigens, wenn dir unsere aktuelle Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts, Spotify oder der Plattform deiner Wahl da. Auch über Kommentare freuen wir uns sehr, zum Beispiel auf unserer Website www.chefrondhen.de, direkt unter der Folge. Du findest uns aber natürlich auch in verschiedenen sozialen Medien. Wir sind auf Mastodon im Fediverse vertreten unter @chefrondhen@podcasts.social. Auf Facebook heißen wir Chefrondhen und bei Instagram chefrondhen.podcasts. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes der aktuellen Folge. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.